Willkommen zu einer neuen Folge 5 nach 12. Hören, was wirkt. Die Klimakrise ist wissenschaftlich so gut belegt wie kaum ein anderes Thema. Und trotzdem bewegen wir uns als Gesellschaft oft zu wenig, reden aneinander vorbei und verharren in bekannten Mustern. Es fehlt also nicht nur an Wissen, sondern häufig vielleicht auch an gelingender Kommunikation dazu. Wie vermitteln wir Fakten so, dass sie Herzen und Köpfe erreichen? Handeln motivieren und Spaltung vermeiden natürlich. Wie sprechen wir so, dass Menschen Zuversicht entwickeln und Lust bekommen, Teil der Lösung zu sein? Dafür habe ich mir heute zu 5 nach 12 wieder zwei ausgewiesene Expertinnen eingeladen aus dem Netzwerk der Klimafaktenakademie. Darauf freue ich mich sehr. Und ich denke, alle, die hier reinhören, kennen Klimafakten, eine der wichtigsten Anlaufstellen für zuverlässige Informationen zum Klimawandel und wie man Gespräche über Lösungen richtig gelingen lässt. Zu Gast sind zum einen Lea Grosse. Sie ist Umweltpsychologin und Kommunikationstrainerin. Sie war bei Klimafakten dafür zuständig für die Entwicklung dieser Akademie und das Trainerinnennetzwerk. Heute arbeitet sie selbstständig als Trainerin und beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie psychologische Hebel wie soziale Normen und Werte Kommunikation wirksam machen lassen. Als zweiten Gast begrüße ich ganz herzlich Eva Södermann. Sie ist Politikologin und Kulturwissenschaftlerin. Als Journalistin bei ARD, Arte, NTV und 5 nach 12 könnte ich jetzt ergänzen. Dann als Sprecherin und Kommunikationsprofi am Jüdischen Museum in Berlin unterwegs. Also ihr Leben, ihr Berufsleben dreht sich alles um Recherchieren, Schreiben und Vermitteln. Seit mehr als 15 Jahren ist sie in der Klima-, Nachhaltigkeits- und Wissenschaftskommunikation tätig, unter anderem beim Deutschen Klimakonsortium, dem Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit und dem NABU-Bundesverband. Herzlich willkommen, liebe Lea, liebe Eva, herzlich willkommen bei 5 nach 12. Schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung, Enrico.
Ja, herzlichen Dank dafür.
So, bevor wir also sozusagen über Instrumente sprechen, lasst uns einen Schritt zurückgehen, liebe Eva und liebe Lea. Warum entscheidet sich beim Thema Klimaschutz so viel daran, wie wir sprechen und nicht nur daran, was wir wissen?
Ja, das ist eine sehr gute und tiefgreifende Einstiegsfrage, Enrico. Ich gehe da mal noch ein paar Schritte zurück ins Jahr 1986, da gibt es eine Ausgabe des Spiegels und man sieht auf diesem Titelblatt den Kölner Dom, aber eigentlich auch nur noch die zwei Türme. Der Rest ist unter Wasser. Der Titel ist die Klimakatastrophe. Und das heißt, wir wissen seit über 40 Jahren schon von dieser Klimakrise. Der Club of Rome hat in den 70ern Limits of Growth veröffentlicht. Das heißt, seit Jahrzehnten wissen Wissenschaftlerinnen, die Forschung, Umweltorganisationen von der Dringlichkeit der Klimakrise. Und doch merken wir immer noch, es passiert nicht genug, es hat sich viel verändert. Aber wie kann das sein, dass schon so lange das Wissen da ist und wir nicht ins Handeln kommen? Und lange galt in der Forschung das Informationsdefizitmodell. Das heißt, wir müssen den Menschen einfach nur die nötigen Fakten liefern, dann kommen sie selbst ins Handeln. Weil wenn sie genug wissen, wir sind ja rationale Wesen, dann kommt die Handlung von selbst. Und wir wissen mittlerweile, das Informationsdefizitmodell ist gescheitert und das reicht nicht aus. Fakten reichen nicht. Und wenn wir das Klima stabilisieren wollen, ist es eben nicht genug zu sagen, der Klimawandel ist real, er ist gefährlich, wir müssen was tun, sondern wir müssen uns auch überlegen, wie erreichen wir denn die Menschen im Herzen, in den Wohnzimmern, in ihre Lebenswelt? Und da reicht eben Faktenwissen nicht aus. Und da steigen wir in die Psychologie und in die Sozialforschung ein und müssen uns fragen, was gibt es eigentlich an Verhaltensänderungen? Wie können wir sozialen Wandel verstehen? Und wie können wir diese Lücke zwischen Wissen und Handeln schließen? Und das beschäftigt mich als Psychologin natürlich insbesondere.
Ein guter Punkt, ne? Also ich sehe ja immer wieder, seitdem ich mich damit beschäftige, also die Zahlen sind immer unterschiedlich, aber weit über 80% der Menschen sagen, ah, ich will was für Klimaschutz tun. Aber also dann ist, würde ich sagen, zumindest das Wissen in irgendeiner Form ja da, so wie du sagst, ne? Also mag nicht umfangreich sein, aber zumindest gibt es irgendwie Wissen da. Wir müssen etwas tun. Aber wieso kommt man dann bei, egal wie viel Wissen wir haben und bei wir wollen, sagt man zumindest immer, ne, ist ja schon mal auch ein nächster Schritt, aber wieso kommt es nicht automatisch zum Handeln?
Das ist ja nicht nur eine Frage der, ich mach noch mal Hilfe. Ja. Das ist ja nicht nur eine Frage der Klimakrise, das kennen wir ja auch aus anderen Verhaltensmustern. Ne? Wir wissen vieles, was uns gut tut und wir verhalten uns trotzdem nicht. Oder wir wissen, dass vieles schädlich ist, wir rauchen zum Beispiel und können halt trotzdem nicht so einfach aufhören. Und da steigen wir natürlich tiefer in die psychologischen Barrieren und Schleichwege ein. Und was die Klimakrise besonders vertrackt macht, also im Englischen wird gesagt, die Klimakrise ist ein super wicked problem. Es ist nicht nur eine psychologische Krise, es ist auch eine politische, soziale und sie ist vor allem weit in der Zeit weg. Sie ist nicht greifbar und das kann unser menschliches Gehirn nicht verarbeiten. Das heißt, wir haben ein Steinzeitgehirn, das ist nicht auf Gefahren der Klimakrise ausgelegt. Wir können auf Säbelzahntiger, die vor uns stehen, sehr gut reagieren, weil das ist da. Ich sehe, es ist gefährlich. Ich muss jetzt reagieren, sonst bin ich weg. Und die Klimakrise ist alles andere. Sie ist schleichend, sie ist irgendwie von allen verursacht. Sie ist unsichtbar und weit weg, kann man mittlerweile wirklich eigentlich nicht mehr sagen.
Ja, ich glaube auch.
Aber trotzdem kann man es noch irgendwie hindrehen. Und unser Gehirn ist damit überfordert und baut sich so kleine Schleichwege und Verzerrungen und nimmt die Realität eigentlich anders wahr, als sie ist. Und das macht es nicht aus Langeweile oder aus Faulheit, sondern um sich zu schützen. Wir wollen ja Energie sparen und die Klimakrise ist ein zu komplexes Problem, um's zu ergreifen. Es ist existenziell, wenn man sich wirklich damit beschäftigt.
Ja.
Und deshalb kommt man schnell in solche Denkmuster von wegen, ach, es ist doch nicht so schlimm, das Klima hat sich schon immer gewandelt, ich kann ja einmal nachhaltig einkaufen, dann kann ich nach Mallorca fliegen. Und so bauen wir uns so unsere psychologischen Schleichwege, im Englischen Biases, um irgendwie auch gut klarzukommen.
Ja.
Weil es gilt auch, wir wollen Klimaschutz. Klimaschutz ist eigentlich eine soziale Norm. Wir wollen gute Menschen sein. Wir wollen das Klima schützen, aber irgendwie klappt das im Alltag nicht, weil wir wissen, unser alltägliches Leben ist klimaschädlich und deshalb müssen wir diese Schleichwege erkennen und daran gehen kommunikativ.
Ja. Und übrigens die Komplexität, die du gerade angesprochen hast, einer der Gründe, warum es die Podcasts gibt, weil ich gesagt habe, lass uns die Komplexität greifbar machen, weil es gibt ja Lösungen. Eigentlich, was sagt Professor Ramsow, wir haben alle Lösungen da, wir müssen da eben nur tun. Na, ich sage, gut, dann müssen wir sie sichtbar machen und zwar nicht in einem komplexen Thema, sondern möglichst einfach verständlich zugänglich an der Ecke. Ne? Du hast gerade über psychologische Barrieren gesprochen. Ne? Sozusagen, ich würde sagen, in eurer Arbeit kommen die noch häufiger vor als in meiner Arbeit vielleicht, weil ihr macht es ja bewusst beim Thema Klima. Ich habe ja noch so ein paar andere Aufgaben links und rechts. Was kommt da so am häufigsten euch unter? Also was sind so typische Themen? Und wahrscheinlich fühlen sich da einige ertappt gerade gleich.
Ja.
Inklusive mir.
Genau, eine ist eigentlich eine sehr sympathische Barriere, weil es ist nämlich die optimistische Verzerrung und Lea hat es auch schon bereits angesprochen, ja. Also wir denken halt auch einfach, ach, das wird schon nicht so schlimm werden, ja. Und das taucht in den Workshops oft auf, weil wir fragen dann zum Beispiel, inwieweit werden die Folgen des Klimawandels jetzt auch in Deutschland sehr stark spürbar sein, ja? Und wenn wir diese Frage stellen, dann sagen viele, ach nee, in Deutschland doch gar nicht so, ja, sondern eher so in den Ländern, die noch nicht so entwickelt sind, globaler Süden, ja. Aber tatsächlich ist es ja so, und da gibt es einen Klimarisikoindex, den German Watch aufgestellt hat, dass Deutschland an 29. Stelle steht in diesem Ranking von über 170 Ländern. Das heißt, wir sind relativ weit oben. Ja. Und das ist sowas, wo die Leute dann auch sagen, ach ja, guck mal an, okay, das hätte ich jetzt aber auch nicht so eingeschätzt. Ja. Und dann gibt es noch so eine Barriere, die im Grunde noch häufiger auftaucht. Das ist die sogenannte pluralistische Ignoranz. Ja. Das ist so eine verzerrte Wahrnehmung, bei der Menschen glauben, dass ihre eigenen Meinungen von der Mehrheit nicht vertreten werden, sondern abweichen. Und tatsächlich ist die Mehrheit aber oft auch dieser Meinung. Und eben zum Beispiel Menschen unterschätzen vor allem, dass andere Menschen wirklich was Gutes tun wollen, was Sinnvolles. Ja. Und dazu gehört eben auch, dass sie sich um die Umwelt und das Klima sehr wohl sorgen und da auch was unternehmen wollen.
Ich bin ja jetzt erstaunt. Ne? Ich habe ja gedacht, so nach spätestens nach Ahrtal sagen alle, also wir sind mittendrin und haben es vor der Haustür. Wir müssen gar nicht nach wo auch immer hingehen, nach Indien oder wo weit auch immer in der Welt weg, sondern wir haben es eigentlich vor der Haustür. Ist immer noch so, dass man sagt, nee, uns trifft das nicht so? Finde ich ja spannend.
Ist immer noch weiterhin so. Also das sind halt auch unsere Verdrängungsmechanismen. Ja. Wir gucken da nicht so genau hin, sind da, also ist ja auch ein Schutzmechanismus, ja, mit dem wir uns vor dieser durchaus realen Gefahr eben auch, also sie nicht wahrnehmen wollen.
Gibt es bei so den Barrieren, gibt es so einen Wow-Effekt in euren Workshops, wo ihr sagt, na, bei dem gibt es immer so einen bestimmten Wow-Effekt, weil damit haben jetzt wenige gerechnet, ne? Also ich würde jetzt sagen, so bei, ja, vielleicht Ahrtal wird dann der eine oder andere doch sagen, ja, stimmt. Aber gibt es so Dinge, wo ihr sagt, wow, kann man das so sagen?
Ja, also ich würde noch mal gerne eigentlich bei der pluralistischen Ignoranz bleiben, ja, weil das ist auch immer so etwas, wo selbst die Leute, die denken, naja, aber ich, ja, also ich kann doch das genau wahrnehmen und ich weiß doch, wie real also bestimmte Mechanismen so sind. Aber bei dieser pluralistischen Wahrnehmung, da gibt es zum Beispiel diese Frage, ob jemand bereit ist, und das habe ich neulich erst im Workshop gefragt, ja, wie viele von euch wären denn bereit, 1% eures Haushaltseinkommens auszugeben für mehr Klimaschutz? Und das waren jetzt engagierte Leute, die haben alle gesagt, ja. Das heißt, wir haben da 100% gehabt, ne? So, toll. Ja, beeindruckend so. Und dann habe ich gefragt, und was meint ihr, wie groß ist die Bereitschaft der Deutschen generell, eben auch 1% dafür auszugeben? Dann haben die gesagt, na ja, also das liegt dann wahrscheinlich so, also im Schnitt kam daraus jeder Dritte. So, und jetzt gibt es aber genau diese Frage, wurde auch gestellt in einer Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Climate Change veröffentlicht wurde. Ja. Und da sind es 2/3 der Deutschen, die gesagt haben, also so viel würde ich tatsächlich dafür ausgeben wollen. Das heißt, wir haben irgendwie eine Verdopplung im Grunde zwischen dem, was geschätzt wurde, 1/3, und dem, die tatsächlich sagen, würde ich machen, 2/3, ist eine riesige Lücke. Und wenn man das so, also wirklich auch, wenn die Menschen daran teilnehmen, an dieser Umfrage, und dann sehen, wow, ich liege so weit daneben, tatsächlich sind viel mehr Menschen bereit, irgendwie hier was Sinnvolles zu tun, ja, das ist ein großer Aha-Effekt, weil das hat nämlich schon auch eine große Bedeutung und Wirkung.
Ja, und war die Frage bewusst 1% oder gab es da auch nochmal Abstufung 2, 3, 4?
Nee, es war schon so eine Ja-Nein-Frage.
Ach so, okay, ne, interessiert mich nochmal,
ja,
wo da der Break-Even gewesen wäre, hätte mich mal interessiert. Gut, wir haben steigende Preise, ich glaube, der eine oder andere hat es schon gemerkt. Ne? So, also wenn wir sozusagen das sehen, wie kann denn da also ist das so eine Art, wo Klimakommunikation das sichtbar machen kann, dass Klima, also gesellschaftlich der Klimaschutz schon viel breiter angekommen ist und viel mehr Willen da ist?
Ja, da gibt es viele, also die Frage ist, wie kann Kommunikation bewusster sichtbar machen?
Ja. Also ist ja ein Punkt, ist überhaupt erstmal den Finger zu zeigen und sagen, guck mal, da gibt es Studien zu, aber.
Genau, das wäre jetzt auch meine erste Antwort gewesen, so spread the word oder brecht die Schweigespirale, sprecht darüber. Ich habe das in meinem Bekanntenkreis, es ist ja gerade eher der Diskurs, es ist 2026, es kommt gerade eher öfter, ja, die Klimabewegung, die ist eingeschlafen, das gibt es nicht mehr. Ne? Und ich sage jedes Mal, nein, das stimmt nicht. Die Leute sorgen sich um Klimaschutz. Die Mehrheit der Leute möchte mehr Klimaschutz. Es gibt eine Organisation, deren Arbeit ich wahnsinnig schätze, More in Common heißt die.
Ja.
Die machen sozialpsychologische Forschung und erheben Umfragen zur deutschen Gesellschaft, zu Themen für Politik und Zusammenhalt und Demokratie.
Ja.
Und die haben jetzt im Januar erst wieder so ein Update zur Klimaschutzdebatte veröffentlicht. Wahnsinnig spannend, kann ich sehr empfehlen.
Wie sie nochmal sagt.
More in Common. Genau. Gesellschaftliche Perspektiven auf die Klimaschutzdebatte.
Okay.
Ist die Publikation. Und da ist ein ganz klarer Appell auch an Politik und andere Institutionen drin. Tut mehr für Klimaschutz. Und wir sind besorgt und wir wollen das weiterhin. Das ist immer noch ein wichtiges Thema. Und das immer wieder anzusprechen, ist erstmal die Baseline, der wichtigste Punkt, finde ich, um zu zeigen, die Klimaschutzdebatte ist nicht eingeschlafen. Menschen sorgen sich immer noch.
Ja.
Und dann gibt es eben das Werkzeug der sozialen Normen, was so ein bisschen in die pluralistische Ignoranz oder was ein Hebel sein kann, um diese pluralistische Ignoranz aufzuheben, nämlich zu zeigen, schaut mal, und eure Mitmenschen, die Menschen in eurer Organisation, eure Nachbarinnen, die machen schon was. Und das nicht nur einmal irgendwo aufzuschreiben, sondern wenn du ein Newsletter hast, zeigt es. Es werden immer mehr Leute bei diesem Newsletter, es machen immer mehr Leute mit. Und das zeigt nämlich auch diese Studie von Nature Climate Change, dass wenn man auch aufzeigt, dass sich mehr Menschen engagieren, dass die eigene Hemmung auch weniger wird. Und das finde ich ein wahnsinnig gutes kommunikatives Instrument, was noch viel zu wenig genutzt wird.
Ich teile ja aus meiner persönlichen Wahrnehmung diesen Optimismus, aber ich lebe natürlich auch in einer Bubble. Ne? So, deswegen finde ich das sehr charmant. Ich kannte die Studie vorher nicht, dass das nochmal bestätigt, weil die Wahrnehmung der Öffentlichkeit, machen wir uns nichts vor, ist eine völlig andere gerade. Ne? Also die denken alle, das Thema ist gegessen. Also und wenn ich mit Unternehmungen spreche, sehe ich das schon anders. Ich sehe auch Tendenzen, die nicht so glücklich sind, aber es gibt eine Menge, die sagen, wir machen jetzt einfach weiter und wir haben jetzt die Linie eingeschlagen, ob das gerade gewollt ist oder nicht. Am Ende müssen wir es tun, ne? Und ist ja auch ein Wettbewerbsfaktor.
Um dann nochmal auf Moin kommen und diese Klimaschutzdebatte zurückzukommen, da kann man auch erkennen, dass das Thema Klimaschutz im Ranking runtergegangen ist. Es sind gerade natürlich andere Themen wichtiger für die Menschen. Sicherheit, finanzielle Stabilität und so weiter. Und das muss man auch respektieren und das kann auch nicht. Ich finde das immer so interessant, wenn Leute sagen, ja, Fridays for Future ist eingeschlafen. Ich frage mich immer, wie lange denn eine soziale Bewegung so einen Aufwind haben kann oder soll. Also das sind natürlich wellenartige Bewegungen und die kommen und gehen und gerade sind andere Themen wichtiger. Das heißt aber nicht, dass es vom Tisch ist.
Wir gewöhnen uns natürlich auch an Dinge und irgendwann sind sie so selbstverständlich, dass wir sie gar nicht mehr als Impuls wahrnehmen. Ne? Also an der Stelle. Jetzt ist, glaube ich, ein guter Punkt, sozusagen bei Klimakommunikation, da schwankt das ja immer zwischen Alarm und Verharmlosung so ein bisschen. Ne? So, also für die einen ist es gefühlt immer ein Weltuntergang, obwohl es eigentlich gar nicht so oft gesagt wird und die Welt wird man nicht untergehen, sicher nicht. Frage ist nur, wie es sich lohnt, hier noch zu leben. Und andere sagen, ist halt nicht wichtig, ne? Hat man schon gesagt. Wie gelingt das, dass man, die Dringlichkeit nicht verliert, ja? Aber trotzdem bei Optimismus bleibt, weil keiner will ständig über Weltuntergang reden. Ne? Du sagtest gerade, es gibt noch genug andere Probleme, die wir momentan zu leisten, zu haben. Und bei Geopolitik angefangen, über Wirtschaft, was auch immer. Eigentlich sind es alle leid, Krisennachrichten zu hören. Ne? Vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum man gewisse Dinge ausblendet. Wie kriegt man das geschickt hin, dass man die Dringlichkeit nicht verliert und trotzdem optimistisch bleibt?
Ja, das ist wahrscheinlich der Kasus Knaxus dieser Folge.
Deswegen habe ich euch eingeladen, dachte ich mir.
Ja, also ganz generell hilft es mir und ich glaube, das hilft auch allgemein, rauszuzoomen und von diesem vertikalen Blick, diesem täglichen, was passiert in den Nachrichten, was passiert hier und jetzt und das ist alles sehr dringlich und das sind alles eher negative Nachrichten, sich davon zu entfernen und eher so einen horizontalen Blick, so einen mehr in die Weite zu schauen und zu gucken, was ist eigentlich die letzten Jahrzehnte passiert und was hat sich bisher geändert oder was konnten wir eigentlich auch schon verhindern? Weil die Dinge, die wir verhindert haben, die werden nicht mehr besprochen. Die sind nicht mehr in den täglichen Nachrichten. Die Medienberichterstattung ist eh sehr zentriert auf oder sehr fokussiert auf eher negative Berichterstattung, weil auch das ist so ein psychologischer Mechanismus. When it bleeds, it leads. Und so positive Neuigkeiten sind halt einfach nicht so interessant.
Ja.
Oder da kann man keine gute Story draus machen. Aber zurück zu diesem Weitblick. Es hilft auf jeden Fall zu schauen, was ist zum Beispiel mit den erneuerbaren Energien. Die nehmen Fahrt auf. Da hat Thoralf Staudt in einer der letzten Folgen ja auch viel und detailliert drüber erzählt. Das ist ein absolut faktenbasierter Grund zur Hoffnung. Und ich würde auch sagen, es braucht gar keinen Optimismus, es braucht eine realistische Hoffnung. Weil ich finde, Optimismus ist die Realität zum positiven Verzehren, genauso wie Pessimismus die Realität zum negativen Verzehren ist. Aber ich finde, faktenbasierte Zuversicht ist zum Beispiel zu sehen, Erneuerbare nehmen Fahrt auf, egal welches politische System gerade dominiert. Und das gibt mir Zuversicht. Was mir auch Zuversicht gibt, ist, dass sich so viele Staaten seit so vielen Jahren jedes Jahr zu einer Klimakonferenz treffen. Und ja, über die Kopf wird auch berichtet, dass es wieder nichts passiert und dass es wieder viel zu wenig geschehen.
Stimmt.
Aber dass wir da immer noch zusammensitzen und immer noch an einem Ziel festhalten,
ja,
finde ich Grund zur Hoffnung, und zwar faktenbasierte Hoffnung.
Guter Punkt, finde ich. Und ich zitiere an der Stelle immer das Ozonloch, ne? Also darüber, ich weiß gar nicht, wann das war, aber ist schon eine Weile her. Aber wo darüber diskutiert wurde und am Ende hat die Weltgemeinschaft sich committed und es ist gelöst worden, redet auch keiner mehr heute drüber.
Ja.
Ne?
Am Ende
geht das ja auch in eine ähnliche Richtung.
Ja.
Vielleicht müssen wir eben mehr über diese Erfolgsgeschichten sprechen. Vielleicht ist es genau einer dieser Punkte. Ne?
Ja.
Ich habe, glaube ich, genau, ich habe es nicht, glaube ich, sondern ich habe es definitiv eingangsweise gehört. Du beschäftigst dich ja auch zum Thema Norm und Werte, ne? Wieso haben Norm und Werte so einen starken so eine starke Wirkung auf unser Verhalten? Also.
Ich fange mal mit sozialen Normen an. Mhm. Da waren wir schon ein bisschen.
Ein bisschen war es schon dabei.
Ja. Um es ganz kurz zu halten, weil wir gemocht werden wollen. Soziale Normen sind eine Mischung aus ungeschriebenen und geschriebenen Regeln dazu, wie wir uns verhalten sollen in einer Gruppe, in einer Gemeinschaft, damit wir akzeptiert werden. Wir wollen nicht sozial abgestraft werden, wir wollen irgendwie zu einer Gruppe gehören, weil wir soziale Wesen sind.
Ja.
Und die soziale Norm ist in den allermeisten Fällen, dass Klimaschutz gut ist und wichtig. Wir sollen uns klimaschützend verhalten. Und ich finde das auch immer im Punkt faktenbasierte Zuversicht, das ist ein ziemlich wichtiger Startpunkt, weil es könnte auch anders sein.
Mhm.
Es könnte Klimaschutz auch irgendwie egal sein, aber es ist, wir sind gute Menschen, wenn wir uns umweltbewusst und klimaschützend verhalten. Und das Schöne an den sozialen Normen ist, oder wie die sich auf unser Verhalten auswirken, ist, dass wenn wir andere Menschen sehen, wenn die sich klimaschützend oder umweltfreundlich verhalten, dann neigen wir dazu, das auch zu machen, weil wir sehen, das ist wichtig. Und damit können wir kommunikativ ganz viel erreichen.
Also wir wollen Teil der Community sein, sozusagen. Ja. Also, okay. Wie würdest du das dann in so einer Kommunikation packen? Also testen, wer sitzt am Tisch mit, oder und trifft man dann den richtigen Ton, dass man Verbündete findet, oder?
Das ist so ein bisschen der Übergang schon zu Werte oder Identifizierung mit anderen. Also es geht auch darum, wer ist denn die Gruppe, an der man sich orientiert, auf jeden Fall. Ich will aber noch mal so an einem plakativen Beispiel das abarbeiten. Wer in Berlin wohnt oder hier schon mal war, hat vielleicht schon mal die BVG gesehen, die Berliner Verkehrsgesellschaft.
Genau, ich habe jetzt auch
die machen extrem gute Werbung. Ich habe immer ein Schmunzeln, wenn ich die sehe. Und es gibt aber ein absolutes Negativbeispiel, was super ist, um soziale Normen zu erklären. Man sieht so eine Tram-Haltestelle und alles ist ein bisschen vermüllt. Und es steht der Werbespruch, die BVG ist Multikulti, nicht Multikulti. Macht ordentlich mit für weniger Müll in der BVG. Ist ja eigentlich erstmal eine gute Botschaft,
ne?
Schmeißt euren Müll weg, macht die Straßen sauber. Was hier aber passiert, ist, da sind zwei Arten von sozialen Normen im Spiel, die nicht zueinander passen. Es gibt die sogenannte Soll-Norm, die ist hier, du sollst keinen Müll machen oder du sollst die Straßen sauber halten. Es gibt aber auch noch eine sogenannte Ist-Norm. Wie ist es denn in der Realität? Und dieses Plakat zeigt eine total vermüllte Haltestelle.
Ja.
Das heißt, irgendwie nehmen wir wahr, andere vermüllen aber diese Tramhaltestelle. Anscheinend ist das sozial akzeptiert. Die Sollnorm ist aber, du sollst keinen Müll machen.
Hm.
Irgendwas stimmt da nicht. Das passiert gerade bei der Müllvermeidung in ganz vielen Kommunikationskampagnen, dass so vermüllte Orte gezeigt werden und dann die Botschaft ist, du sollst aber keinen Müll machen. Und man hat in Studien eben rausgefunden, dass das zu weniger Müllvermeidung führt, weil das Gehirn denkt sich, aber andere machen das ja auch. Warum soll ich das lassen?
Das heißt, sie hätten lieber eine saubere Haltestelle auf das Bild bringen müssen? Oder sauber
tragen? Im Idealfall, ja. Das ist natürlich irgendwie marketingmäßig schwieriger.
Ja, da guckt da keiner hin.
Ja, eben. Ne? Also es ist tricky. Was aber ein Positivbeispiel ist, was man zum Beispiel machen kann, da gibt es viele Studien, die sich mit der Wiedernutzung von Handtüchern in Hotels beschäftigen.
Ja.
Und man kennt ja diese, wenn man schon mal im Hotel übernachtet hat, kennt man das, dass irgendwo ein Schildchen steht, bitte achten Sie auf die Umwelt, nutzen Sie die Handtücher öfter. Und da hat man rausgefunden, dass wenn auf diesem Zettel oder auf diesem Sticker im Bad zum Beispiel steht, unsere Gäste oder 75% unserer Gäste nutzen ihre Handtücher mehrmals während eines Besuchs,
ja,
dann ist das die Ist-Norm. Das machen die anderen. Und die Soll-Norm ist, du sollst deine Handtücher wieder benutzen. Und wenn diese Zahl da drauf steht, dann passiert das auch wirklich, dass mehr Menschen ihre Handtücher wieder benutzen. Einfach weil sie wissen, andere machen das auch. Und so kann man diese Normen kombinieren, damit sie zu mehr Klimaschutz und einem umweltfreundlichen Verhalten führen. Und das finde ich total faszinierend.
Ja, sehr spannend. Ich überlege jetzt auch gerade bei meinen Hotelbesuchen, wie mich das getriggert hat, zumindest nicht bewusst, aber ja. Zum Müll, ich hatte Everwave ziemlich früh beim Podcast-Folge, die nehmen quasi den Müll aus den Flüssen. Da haben wir auch immer ehrlicherweise mit dem Bild gearbeitet, wie man so vermüllte Flüsse sieht. Ne? Ich denke gerade drüber nach, muss ich hier mal mit Everwave sprechen, mit Clemens Feigl, müssen wir nochmal eine neue Folge machen, wie wir da noch anders kommunizieren können. Aber die sind sehr erfolgreich, also zum Glück. Guter Punkt, danke, habe ich verstanden. Oder habe ich dich gerade unterbrochen, nee. Wenn der passt. Du hattest aber gerade den Punkt genommen, neben Norm spielen Werte eine wichtige Rolle, ne?
Ja.
So an der Ecke. Ist das schon der Punkt, den du gerade geschildert hast, wenn sozusagen wie die Wertevorstellungen dann andocken, wie Menschen dann besser andocken bei den Botschaften?
Naja, was auf eine Weise ja, also soziale Normen und Werte kann man auf jeden Fall auch kombinieren. Mhm. Bei Werten finde ich es immer sehr spannend zu schauen, genau, wie kann man denn Werte in der Kommunikation aufgreifen überhaupt?
Okay.
Und dann kommt es immer darauf an, welcher Kontext ist das, welche Gruppe ist das, was ist den Menschen wichtig? Mhm. Und das aber dann zu kombinieren mit zum Beispiel, es gibt eine Kampagne über weniger Individualtourismus, wenn man zum Skifahren geht. Mhm. Dann kannst du zum Beispiel die Berge und den Naturschutz als den Ankerwert nutzen, um zu sagen, wir kümmern oder immer mehr Menschen nutzen öffentliche Verkehrsmittel, mhm, um zu ihrem Traumzielort des Skifahrens zu kommen.
Ja.
Und da sprichst du einen ganz tief verwurzelten Wert an, nämlich Naturschutz und Liebe zur Heimat, und kannst damit eben eine Veränderung in Gang bringen, im Idealfall.
Jetzt verändern sich ja auch Werte, ne? Also sozusagen im Laufe der Zeit, also Wertebilder, sag ich mal. Ist das jetzt so ein Beispiel, wie kriegt man dann eine skeptische Zielgruppe über deren Werte in so eine Klimadiskussion? Also wie macht man das eigentlich? Also
okay. Ich möchte Eva gleich auch wieder zu Wort kommen lassen. Das ist eine total spannende Frage, weil das finde ich auch in unseren Workshops und unserer Arbeit immer so spannend, weil wir auch da gibt es eine Verzerrung in der Wahrnehmung, dass Menschen immer von sich denken oder sich als, also es, man muss sich so eine Wertekarte vorstellen. Mhm. Es gibt Werte, die kann man eher zu Gemeinschaftssinn und so ich übersteigende Werte einordnen, und es gibt Werte, die sind sehr ich-zentriert, wie Reichtum oder Macht oder sozialer Status. Und in den Workshops kann man auch sehen, dass man sich selbst eher diese gemeinschaftssinnorientierten Werte zuschreibt und anderen so skeptischen Gruppen eher so Reichtum und Macht und eher so schlechte Werte. Da finde ich aber immer wichtig zu betonen, es gibt, also ich finde nicht, dass Werte irgendwie eine moralische Aufladung haben.
Hm.
Ich will die jetzt nicht vorwerfen. Nee, es gibt ein Beispiel von der Klimaunion mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis, wo es darum geht, Geheimnisse für MacherInnen, für ein gutes Zusammenleben in einer wirtschaftsstarken Stadt.
Mhm.
So. Klimaunion und der Bürgermeister oder irgendein Stadtrat. Ich glaube, Eva redet da gleich noch mal mehr drüber. Und das spricht eine total andere Zielgruppe an als jetzt irgendeine grüne Berliner Bubble. Und es ist trotzdem für Klimaschutz. Also überleg dir, wer ist meine Zielgruppe? Was für Werte könnte für diese Zielgruppe wichtig sein? Macht ihr die Lücke bewusst, dass dann nicht nur Macht und sozialer Reichtum eine Rolle spielen, sondern vielleicht auch gemeinschaftsorientierte Werte? Und dann schau, wie du bestimmte Werte eben ansprichst in der Kommunikation.
Finde ich einen guten Punkt, weil es kann ja sein, dass das Thema Klimaschutz am Ende eine Folge ist. Ne? Also, dass man vielleicht erst eine andere Gemeinschaftssache findet, an der man was bewegen will. Also, wir wollen ein erfolgreiches Unternehmen sein und in unserer Branche. Und am Ende agieren wir mit Lösungen, die aber nachhaltig sind. Und dann haben wir ja beides geschlagen. Und wenn über 80% der Menschen Klimaschutz wollen, ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man schon irgendwas findet, oder? Also man muss sich ja jetzt nicht auf die 15% oder 20% stürzen, die sagen, gibt's alles nicht. Ne? Also das ist Teufelszeug. Ja, also ich nenne den Namen jetzt nicht aus Übersee, sonst wird wieder die Folge gesperrt. Aber im Grunde, man muss sich ja nicht auf die stürzen, sondern man kann ja die anderen 80%. Ja. Und da haben wir erstmal genug Menschen, mit denen man gemeinschaftliche Werte finden kann, die etwas bewegen.
Oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, das sagt auch Tora Staudt in einer der letzten Folgen, ja. Ne, dass es gerade auch viel um Sicherheit geht. Und auch da nochmal einen Bogen zu More in Common, dieser Organisation, die ich vorhin erwähnt hatte, den sozialpsychologischen Umfragen, auch da kam raus, das sind sogenannte Co-Benefits, die man ansprechen kann. Lange war in der Klimakommunikationsdebatte die Idee, sprecht auch Co-Benefits an. More in Common sagt jetzt, macht diese Co-Benefits zum Hauptfokus.
Okay.
Setzt den Klimaschutzaspekt ein bisschen in den Hintergrund, macht Wirtschaftsstärke, Sicherheit, macht das zum kommunikativen Fokus.
Am Ende ist es auch die Themen, die die Leute heute bewegen. Ne?
Genau.
Die sagen, heute haben wir irgendwie keine, also Inflation haben wir jetzt nicht mehr so, aber zumindest eine Wirtschaftskrise. Das bewegt mich jetzt. Was interessiert mich in 20 Jahren? Eine Erderwärmung oder was auch immer. Ist natürlich auch sinnvoll, da holen wir das Thema eher her. Da ist die Priorität höher. Ne? So, okay. Ja. Aber ich glaube, Eva wolltest du denn ein Beispiel ergänzen?
Ja, sehr gerne. Also gerade wenn wir jetzt hier über Co-Benefits sprechen, ja, das sind ja sozusagen positive Nebeneffekte, die Klimaschutz und Klimaschutzmaßnahmen eben hat. Ja, und da gibt es einfach so eine ganze Reihe, wo man sagen kann, da ist der Nutzen für den Einzelnen und auch für die Gesellschaft irgendwie wirklich auch klar sozusagen ablesbar. Ja, und das ist wichtig, dass man Narrative findet, die eben so chancen- und praxisorientiert sind. Und da gibt es zum einen, was im Moment jetzt für Bürger und Bürgerinnen irgendwie super wichtig ist, ist natürlich einfach das ganze Gesundheitsthema. Ja? Ja. Also da geht es um Hitzeschutz, da geht es auch um Infektionsschutz. Das macht den Menschen wirklich große Sorgen. Und ein Positivbeispiel, das man da nennen kann, ist die Stadt Paris. Ja? Die hat ja sehr stark wirklich auf Begrünung gesetzt. Und da gab es auch durchaus sagen wir mal, das ist nicht so glatt durchgegangen, ja.
Gehält nur begeistert.
Genau. Aber jetzt ist doch sehr viel umgesetzt und es zeigt sich einfach, dass es wirklich ein ziemlicher Erfolg ist. Sowohl für die Bewohner von Paris, ja, die zum Beispiel der Stadtpark des Rathauses ist wunderbar bepflanzt worden, ja. Und da hast du im Grunde so eine Art Triple Win, weil die Bürger profitieren vom Hitzeschutz und einfach von der sauberen Luft und es ist weniger Lärm. Gleichzeitig förderst du damit auch die Artenvielfalt, ja, und du tust was für den Klimaschutz. Das ist einfach wirklich ein super Beispiel. Und die meisten Menschen wollen einfach in grüneren Innenstädten wohnen, ja. So, und eben in die andere Richtung gingen die Beispiele, die auch Lea schon angesprochen hat, also die eher so für Wirtschaft und Politik natürlich sehr wichtig sind. Das sind die erneuerbaren Energien, Elektrifizierung, ja. Einfach, dass wir damit auch zukunftsfähig sind, ja. Also China ist ja im Moment wirklich in dem Bereich schon sehr weit unterwegs und setzt auch auf Batterien, auf E-Autos und so weiter, ja. Also wenn wir da nicht den Anschluss verlieren wollen, ist es eben auch für Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik wichtig, dass wir das wirklich hervorstellen, in den Vordergrund stellen. Was anderes, was im Moment irgendwie auch in konservativen Kreisen eben überzeugt, ist Energieunabhängigkeit. Ja? Also hier geht es eben wirklich um unsere Stabilität und unsere Sicherheit. Natürlich dann auch so Punkte wie Innovation, Technologien, auch dass wir damit hochqualifizierte Jobs schaffen, ja, und eben vor allem einen Standortvorteil und Wettbewerbsfähigkeit. Das sind so Argumente, die man früher im Klimaschutzdiskurs eher selten gehört hat und die man heute mehr in den Vordergrund stellen kann. Und ein besonders beeindruckendes Beispiel ist eben der Rhein-Hunsrück-Kreis, hat Lea angesprochen. Ja. Der hat ein Klimaschutzkonzept, das stammt aus dem Jahr 2011. Ja. Und da geht es aber gar nicht so stark um Klimaschutz, sondern es geht darum, dass sie sich ausgerechnet haben, die haben 290 Millionen Euro im Jahr im Landkreis ja für Energieimporte ausgegeben und haben sich einfach überlegt, was können wir mit dem Geld machen, wenn das bei uns bleibt. Ja. Wenn wir Erneuerbare hier aufbauen und an den Einnahmen, also auch die Kommunen beteiligt werden, der Landkreis, da können wir richtig Wirtschaftsförderung machen, ja. Und die haben Klimaschutz wirklich eben als Wirtschaftsförderungsprogramm gemacht. Die haben dafür einen Solarpreis gewonnen. Und inzwischen kommen Menschen, Entscheider aus aller Welt und gucken sich das an, weil es auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass man Chancen eben im ländlichen Raum nutzen kann durch Klimaschutz, Energiewende, ja. So, das ist ein gutes Beispiel. Und ich würde gerne noch ein Beispiel bringen, was ich auch sehr beeindruckend finde, das kommt jetzt aus der Stadt Stuttgart. Die sind ja auch wirklich ein Pionier in Sachen Klimaschutz, also wirklich schon ziemlich weit. Und zum Beispiel auch beim Ausbau der E-Ladestationen. Ja? Und dort will man eben nicht mehr so stark vermitteln, dass sich so viel verändert durch Klimapolitik, sondern eher, dass wir dadurch auch den Status quo verteidigen können. Das heißt, die reden ganz viel über Bewahrung, das Beste erhalten, Eigentum schützen. Ja. Und das ist gerade auch in Baden-Württemberg, glaube ich, ein ziemliches Argument, Eigentum schützen. Ja. So, und jetzt sind wir auch schon beim Bereich Framing. Das wäre jetzt sozusagen wirklich ein gutes Framing-Beispiel. Und die haben etwas geschrieben über fossile Energien, das würde ich gerne mal vorlesen. Da heißt es jetzt, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist eine schwere Belastung. Diese Ressourcen werden immer schwieriger, teurer und gefährlicher zu extrahieren. Wenn wir uns auf fossile Brennstoffe verlassen, sind wir verletzlich und unsicher. So, also hier kann man wieder wirklich sagen, ja, normalerweise hören wir eher, wie unsicher Erneuerbare sind, ja, so Dunkelflaute und so weiter. Genau. Aber hier ist auf einmal Stabilität und Sicherheit im Vordergrund, wenn wir aus den Fossilen rausgehen und in die Erneuerbaren rein. Das ist wirklich eine neue Erzählung und das finde ich super gelungen. Was aber nicht heißt, dass man das überall einsetzen kann, ja. Also man muss schon auch immer bedenken, jede Zielgruppe ist irgendwie ein bisschen anders. Was in Stuttgart funktioniert, funktioniert vielleicht nicht so gut in Berlin, muss man gucken. Ne? So, das muss schon auch sehr zugeschnitten sein.
Wobei ich bei einer Stadt natürlich alles habe, oder? Also für ein Unternehmen ist es vielleicht einfacher, aber bei einer Stadt, okay, es mag Unterschiede geben zwischen Land und einer großen City wie Berlin. Ne? Also das leuchtet mir schon ein, aber sonst ist es ja wahrscheinlich schwierig, wie man da konkret was baut, was möglichst viele anspricht. Aber ihr würdet es schon in den Vordergrund stellen. Ihr meint schon, bevor ich als Unternehmen, als Gemeinde damit starte, ist es genau der Punkt, wie kriege ich die Leute denn damit? Kriegt man ja wahrscheinlich durch den Wahlzettel, sieht man ja schon, wie in welche Richtung da vielleicht auch in der Breite gedacht wird. Könnte ja sein, was da triggert, fällt mir gerade so spontan. Das ist eigentlich eine spontane Idee.
Ja, also was da passiert ist zum einen, dass du dadurch auch erst gar nicht Widerstände auslöst, ja, mit dieser Art von, sagen wir mal, positiver Erzählung und gleichzeitig auch eine breitere Unterstützung gewinnst. Und das passiert eben zum einen in der Bevölkerung, aber bei der Bevölkerung wissen wir ja auch tatsächlich, ja, dass sie eben zu 80% wirklich hinter Klimaschutz und einer ehrgeizigen Klimapolitik stehen. Aber besonders wichtig finde ich einfach so aus strategischer Sicht, es überzeugt eben auch Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft. Ja. Und das ist schon natürlich eine Gruppe, die auch sehr viel bewegen kann, wenn die mitmacht und wo es eben doch noch sehr viel immer wieder auch Reserviertheit gibt. Also im Moment ist es ja schon so, dass die Politik sich da, sagen wir mal, durchaus zurückhält im klimapolitischen Bereich. So.
Wobei sie doch eigentlich jetzt Rückenwind hätte, oder? Also wenn ich jetzt so mal dran denke, also in Deutschland über das Militär zu sprechen, war bis vor kurzem kein Thema, ne? Also auch wenn die Bundeswehr da einen super Job gemacht hat, ne, da durfte man, war irgendwie, wir machen das alles nicht. Und das hat sich ja komplett gedreht mit der geopolitischen Situation und hat das Thema Sicherheit, Unabhängigkeit, ne, sind doch am Ende eigentlich perfekte Brücken, heute über erneuerbare Energien zum Beispiel zu sprechen. Jetzt bin ich zwar vom Militär gekommen, aber natürlich ist das ja auch ein Sicherheitsaspekt, ne? Oder wir haben vor uns über Social Media gesprochen etc. Hat das wenig mit Nachhaltigkeit zu tun? Vielleicht doch in der Kommunikation, könnte man ein eigenes Thema drüber machen. Aber eigentlich hätte man doch politisch in der Kommunikation eigentlich coole Brücken momentan. Also finde ich zumindest, da gab es schon schwierige Zeiten, wo irgendwie alles rosa-rot war.
Ja, finde ich absolut auch. Und es gibt ja auch Leute, die das durchaus erkannt haben. Aber es sind, sagen wir mal, aus meiner Wahrnehmung jetzt noch wenige Stimmen, aber interessant ist tatsächlich, es gibt den Verein Heimatwurzeln, der ist relativ konservativ und eng an die Klimaunion angedockt, also an die Klimagruppe innerhalb der Union, CDU, CSU so, und die also betonen diese Themen Heimatschutz und auch natürlich Energieunabhängigkeit tatsächlich sehr stark. Und das ist so eine neue Entwicklung. Ich glaube, da werden wir noch mehr davon hören.
Ich würde noch ergänzen, weil ich finde, auch da greift diese pluralistische Ignoranz, weil ich glaube, Entscheidungsträger und Trägerinnen nehmen auch oft wahr, man kann das doch den Menschen nicht zutrauen und die wollen doch keine Veränderung. Das stimmt einfach nicht. Aber es ist natürlich leicht, damit kommunikativ Wandel und Innovation zu bremsen. Und ja, man sieht auch hier, bestimmte Dinge sind kommunikativ nicht so gut gelaufen, wenn es ruckartig Veränderungen geben sollte. Absolut, muss man sich auch eingestehen als Klimakommunikations-Community. Aber einfach so pauschal davon auszugehen, dass man den Menschen den Wandel nicht zutraut, das stimmt einfach. Also wenn man solchen sozialempirischen Forschungsergebnissen glaubt und sich auf die stützt, ist das nicht wahr. Und man kann Menschen viel mehr zutrauen und die haben auch einen aktiven Appell an Politik und EntscheidungsträgerInnen, tut bitte mehr.
Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, also ich habe es ja selbst sozusagen erlebt und das habe ich nicht wissenschaftlich vorher analysiert, sondern wir haben einfach losgelegt und es waren immer mehr Menschen, die Lust hatten, die gesagt haben, darauf habe ich eigentlich gewartet, auf diesen zündenden Funke, ich hätte jetzt gern und mach gern mit und sind die Extrameile dafür gegangen. Ne? Also die Bereitschaft ist schon sehr, sehr hoch. Ich glaube, da ist was dran, was du gerade sagst, dass man das eigentlich unterschätzt, ne? Dass das der Punkt ist. So, jetzt sind wir so ein bisschen hin und her in den Themen. Jetzt interessiert mich natürlich, das ist sozusagen euer Daily Business, ne? Jetzt kommt man da irgendwo rein oder in so einen Workshop. Also wie mobilisiert man denn solche Gedanken dann? Also wie kriegt man sowas in Bewegung, dass genau die Dinge herausgearbeitet werden, die wir alle, wo wir jetzt überall so ein bisschen vorbeigekommen sind, ne? Also redet man erst über die Zielgruppe oder was sozusagen?
Ja, also Zielgruppe ist auf jeden Fall, würde ich mal sagen, für alle Menschen, für alle, die Klimakommunikation machen. Und wir arbeiten ja ganz viel zusammen mit Leuten, die da bereits tätig sind. Ne? Also sehr viel mit Klimaschutzmanagern, inzwischen auch mit Klimaanpassungsmanagern, die vor allem auch in Kommunen irgendwie schon sehr viel umsetzen und die aber auf Widerstände stoßen. Und dann einfach auch Unterstützung brauchen. Wie geht man jetzt mit diesen Widerständen auch um? Ne?
So. Kann ich da kurz reingehen? Ja. Sozusagen, also sag mal, es fängt ja mit dem inneren Widerstand an, vielleicht gar nicht unbedingt mit dem äußeren. Wie knackt man den hin? Oder wolltest du vielleicht gerade da vorbeikommen? Der würde mich brennend interessieren.
Ja, dazu kann ich auch gerne was sagen. Ja, weil also wir vermitteln ja immer sehr das Klimakommunikation. Es gibt halt nicht die eine Botschaft, die für alle passt, ne? So, sondern es hängt wirklich davon ab, wen will ich erreichen, wen will ich ansprechen. Und da muss ich mir eine andere Botschaft, ein anderes Bild so überlegen. Das heißt, am Anfang steht eigentlich immer, dass ich mir genauer überlege, was ist für meine Zielgruppe wichtig, ja, mich ganz intensiv auch mit der beschäftige, was sind ihre Werte und was ist für sie nützlich und was lehnt sie eher ab. So. Und am besten führe ich dann Gespräche mit Menschen, um da mehr zu erfahren. Weil wenn ich mir auch einfach sozusagen nur überlege, ja, wie ticken die denn so, dann kommen auch ganz leicht eben Klischees im Kopf hoch. Ne? Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, wie kann ich jetzt LKW-Fahrer dazu bringen, weniger Fleisch zu essen, dann denke ich mir vielleicht auch, oh, Also ob das überhaupt Sinn hat, ne, lasse ich mal bleiben so. Aber
also es gibt natürlich auch vegane Lkw-Fahrer, damit es jetzt nicht wieder Emotionen auslöst.
Grüße gehen raus an alle veganen Lkw-Fahrer.
Genau, das meine ich auch, weil vielleicht ist es einfach ein Vorurteil von mir. Ja, was weiß ich denn? Weil ich habe noch mit keinem geredet. Ja, ja. So, und das ist einfach so ein Beispiel, wo man irgendwie gut aufzeigen kann, ja, also ich meine, Menschen ticken auch anders, als wir denken, weil wir haben bestimmte Bilder im Kopf und die können völlig falsch sein. Ja. Und der wesentliche Punkt, wenn ich mich mit meiner Zielgruppe beschäftige, ist, dass ich einen Perspektivwechsel machen muss. Ich muss mich in die andere Person reinversetzen, in deren Schuhe, ja?
Ja.
So, und ich muss mich fragen eben, was ist, wie gesagt, für die wichtig? Beispiel einfach jetzt Jugendliche, ja? Da hört man jetzt oft, naja, die sind jetzt gar nicht mehr so klimainteressiert, so, ne? Ja, das auch festzustellen, Punkt. Also tatsächlich, ja, dass da das Interesse für Klimaschutz sehr zurückgegangen ist. Aber wenn man sich das so anguckt, diese Jugendlichen, ja, also die haben Corona mitgemacht, die sind größtenteils, haben sie schwere Einsamkeitsphasen durchgemacht mit Corona und sie begegnen gerade sehr vielen Ungewissheiten, wie zum Beispiel, muss ich jetzt irgendwie zur Bundeswehr oder muss ich nicht? Was verändert KI alles in der Berufswelt? Wie finde ich einen Job? Und dann höre ich immer, ich muss so viel für die Rente der jetzigen Boomer und so weiter zahlen. Was bleibt für mich am Ende übrig? Das heißt, also ich meine, da gibt es schon echt ziemlich massive Schwierigkeiten, vor denen die stehen, ja. Und dass sie sich dann nicht so viel mit Klima befassen, finde ich durchaus nachvollziehbar. Also muss ich mir dann überlegen, ja, aber wie kann ich die denn packen, ja? Oder was ist für die relevant? Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, also jetzt einfach, also zum Beispiel jemand, der vorm Abi steht, nennen wir ihn einfach mal Jonas, ja, und der ist ein Technik-Nerd und irgendwie interessiert sich für Technik, hat diese Berufssorgen, ja. Also wenn ich dem mit Berufsbildern komme aus dem Bereich erneuerbare Energien, ja, und auch aufzeige, da hast du auch einen relativ sicheren Job und da arbeitest du auch im Team zusammen, so, ja, und da kannst du unheimlich viel lernen und da kannst du deine Fähigkeiten einbringen. Also über diese Schiene kann ich so jemanden kriegen zum Beispiel, ja. Oder Mieter könnte ich kriegen über ein Balkonkraftwerk. Also ich muss mir einfach überlegen, was ist eben für die relevant und nicht mehr, was will ich an Botschaften loswerden und welche Maßnahme würde ich jetzt gerne mal durchsetzen, sondern wirklich, was brauchen die jetzt und was für Vorteile kann ich benennen. So.
Macht man eigentlich sonst immer in der Kommunikation, ne? Also würde ich jetzt mal fast behaupten, ehrlicherweise vielleicht nicht immer bewusst, aber eigentlich, wenn man irgendjemandem was beibringen will, was verkaufen will, was auch immer beraten will, ist es ja genau der Punkt.
Das
ja.
Stimmt, das gehört eigentlich zum Kommunikationskoffer.
Wollte ich mal sagen, gehört als Grundlage Nummer eins.
Ja, gehört zur ja. Aber du hast natürlich in dem Bereich auch viele Menschen, die jetzt nicht Kommunikationsexperten sind. Ja. So, und da geht es einfach darum, dieses Know-how auch ein Stück weit zu vermitteln und sozusagen greifbar und nutzbar zu machen.
Ja, es klingt jetzt alles sehr einfach, aber machen wir uns nichts vor. Ne? Also Klimakommunikation war über viele, kann man schon sagen, Jahrzehnte war immer Weltuntergang, Krise, Weltuntergang. Und du hast es, glaube ich, gerade in einem schönen Bild gemalt, was, also es bewegt ja ältere Menschen auch, aber auch, was die Jugend gerade bewegt. Ne? Also die sagen, es ist ja alles unsicher. Es war eigentlich immer unsicher und man musste immer gestalten und konnte immer die Zukunft gestalten. Aber es fühlt sich vielleicht besonders an momentan. Ne? Mag vielleicht auch den Umständen Corona etc. geschuldet sein. Ja? Naja, Punkt. Ja, wir sind ja schon so in dem positiven Punkt. Ich würde trotzdem noch mal ein zwischendrin sozusagen, was so gut gemeinte Ansätze sind, die man eher lassen sollte. Habt ihr so Beispiele, wo man sagt, ja, ist eigentlich gut gemeint, aber lass das mal. Funktioniert nicht so gut.
Ja, auf jeden Fall. Also, weil da kann man schon sagen, ja, dass tatsächlich beim Versuch, Klimaschutz auch als dringlich zu vermitteln, hat man sehr stark so auf Doom and Gloom, nennen wir das ja, gesetzt, also so Weltuntergangserzählungen. Und ich finde, das hat eine Zeit lang auch seine Berechtigung gehabt. Also mich persönlich hat zum Beispiel eine unbequeme Wahrheit mit Al Gore, ja, das hat bei mir wirklich gewirkt. Ja. Aber es ist halt sehr lange auf diese Katastrophenszenarien gesetzt worden. Und wir wissen einfach inzwischen, das kann auch lähmen, ja, das löst Angst aus und ist nicht unbedingt förderlich so. Und was anderes ist dann auch damit durchaus verbunden, so dieses, wir müssen jetzt aber ganz schnell dieses und jenes machen, so ein bisschen, ich sag mal, 5 vor 12 Stimmung, genau. Ja. Und auch da weiß man so, dass das sogar den gegenteiligen Effekt haben kann, dass dann Leute sagen, ach, dann kaufe ich mir, wenn das jetzt bald vorbei ist, dann kaufe ich mir jetzt aber noch schnell einen Verbrenner. Wow. Ja, so, also man kann das Gegenteil auslösen. Und sicherlich auch nicht so klug ist es, so stark Verzicht zu vermitteln. Ja, also weil das ist einfach etwas, was nicht sonderlich populär ist. Und dass wir davon in der Zukunft was haben, ist etwas, was für Menschen einfach nicht so wertvoll ist, wie das, was sie im Hier und Jetzt tatsächlich haben. Und einen Punkt will ich auch noch erwähnen, so dass es auch ziemlich lange kommuniziert worden, allerdings auch durchaus von British Petroleum und so Öl- und Gaskonzernen. Ja. Also da geht es so ganz stark um den ökologischen Fußabdruck, der natürlich eigentlich ein wertvolles Konzept ist, ja, aber setzt halt so auf dieses, ich sag mal, Blaming and Shaming, ja. Also, was hast du denn jetzt für eine Klimasünde wieder gemacht, ja? Bist du etwa, hast du etwa ein großes Steak gegessen? Mhm. Bist du geflogen? Fährst du viel mit dem Auto oder so, ja? Und das ist natürlich etwas, da haben wir alle, wir sind ja auch Teil dieses Systems, ja, da haben wir alle Sachen gemacht, für die wir uns vielleicht auch schämen, wo wir uns ein Stück weit schuldig fühlen, wenn man uns mit dem Fußabdruck kommt. Und das führt dann eher dazu, dass man eben auch ein Stück weit verdrängt und darüber nicht reden will. Und im schlimmsten Fall ermattet dann das Engagement, ja. Also dann hat man wirklich das Gegenteil erreicht. Und ich finde schon, also ich will nochmal sagen, British Petroleum, Öl- und Gaskonzerne haben dieses Konzept sehr propagiert, weil das halt an der Stelle dann durchaus ihnen auch gewissermaßen ihren Interessen dient, ja. So, also wenn jeder Einzelne sich da verantwortlich fühlt, wird das ganze Thema auch entpolitisiert, ja, und ist so ein echt negatives Framing, was dann mit Klimaschutz immer irgendwie mit verbunden ist, ja. Und da denke ich, muss man auch auf jeden Fall davon wegkommen. Und es gibt eben auch alternative Konzepte für positives Handeln, zum Beispiel der Handabdruck ist so ein Konzept, genau, wo es mehr darum geht, nicht was lasse ich alles bleiben, sondern was setze ich in Bewegung, indem ich auch gemeinschaftlich handle.
Ja. So. Bin ich auch ein Freund von, ne? Weil ich kann das, ich glaube, gute Bilder, die du so gerade beschrieben hast, weil Fußabdruck, ne, ja, kriege ich ja eh nicht auf null, dann kann ich es auch leiden lassen. Und auch wenn es nie ein Heizungsgesetz war, das Heizungsgesetz hat ja auch dazu geführt, dass auf einmal alle noch schnell Ölheizungen bestellt haben und Gasheizungen. Da haben wir eigentlich erstmal das Gegenteil ausgelöst bei dem einen oder anderen. Ne? So, wenn die, naja, also die Kommunikation machen wir jetzt nochmal nicht auf. Thema ist nicht so perfekt. Lass uns wieder ins positive Bild kommen, sozusagen. Und lustigerweise kenne ich den aus anderen Situationen. Also das schöne Bild aus eurer Arbeit, das Thema Probebohnen in der Zukunft. Mhm. Fand ich sehr charmant, sozusagen. Also erzählt mal was dazu. Ich habe zwar eine Vorstellung, weil es, glaube ich, jetzt gerade die perfekte Brücke ist zu dem Negativen. Deswegen habe ich das ehrlicherweise auch umgedreht, ja, weil ich das ganz geschickt fände.
Ja, ja. Ich fand das auch sehr schön. Das kommt, glaube ich, von Katharina von Bronzweig, auch Psychologist for Future, Person, die ich sehr schätze. Und dieses Probewohnen in der Zukunft ist so ein schönes Bild, weil es genau das vermittelt, was wir mit Klimakommunikation eigentlich erreichen wollen, nämlich nicht ein Aktionsplan für Hitzeschutzkonzept von irgendeiner Stadtverwaltung. Ich könnte jetzt auch einen Text vorlesen, da würden die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich direkt ein bisschen wegnicken.
Nee, wollen wir nicht.
Sondern die Frage beantworten, wie bringe ich Klimaschutz und auch Menschenschutz in die Herzen der Menschen, in die Wohnzimmer, in die Badezimmer, in die Schlafzimmer, ohne diesen Verzichtgedanken. Und dafür lohnt es sich total. Und das können wir sehr schlecht wegen des Steinzeitgehirns. Und denken wir oft, es ist überflüssig oder ein bisschen daneben, weil es nicht so zu unserem alltäglichen Leben gehört. Aber es lohnt sich total, mal in Utopien und Zukunftsvisionen zu denken. Mhm. Und sich mal auszumalen, was passiert eigentlich, wenn wir ein Hitzeschutzkonzept durchgeführt haben? Wie sieht mein Berliner Viertel aus? Da sind dann mehr Bäume, es ist irgendwie kühler, es ist alles grüner. Es gibt wahrscheinlich, weil Klimaanpassung muss auch sein, es gibt Kühlräume, aber da unterhalten sich vielleicht Menschen, es treffen sich wieder Personen, begegnen sich in öffentlichen Räumen. Es gibt Stadtführungen durch Hochwasserschutzgebiete, es sind grüne Wiesen in der Stadt. Sowas. Das macht irgendwie ein ganz anderes Bild auf als Zahlen, Daten, Fakten zu irgendwelchen Klimaschutzmaßnahmen und Hitzeschutzkonzepten. Ich bin letztens über ein Video gestoßen vom, ich glaube, Bundesamt für Zukunft. Ja. Die haben ein KI-Video erstellt für die Stadt Nürnberg. in dem man so mitgeht, wenn Nürnberg klimaneutral geworden ist. Ja. Und das ist so ein wunderschönes Video zu sehen. Man sieht lauter grüne Straßen, man sieht die Menschen, wie sie wieder draußen stehen, man sieht Natur und Mensch und Logistik und Infrastruktur vereint. Und das haben wir viel zu wenig, diese Zukunftsvision. Und aber wenn wir irgendwo hin wollen, müssen wir uns ja erstmal vorstellen, wie das da aussehen kann. Und sich das mal, sich darauf mal einzulassen, kann einem so viel Antrieb und Motivation geben und kann einem dieses, ich will meine Heimat schützen, auch wirklich vermitteln.
Ja.
Das finde ich Probewohnen in der Zukunft. Dafür sollten wir uns alle ein bisschen mehr Zeit nehmen.
Und das Schöne ist, wir können uns das ja vorstellen, ne? Also als Menschen, wir können uns dieses Bild in die Köpfe bauen. Und auf Social Media zumindest fällt es mir immer auf, wenn jemand so ein KI-Bild dahinter nimmt, so hier die Zukunftsstadt, tralala, wenn die viel Grün beinhaltet, gibt es viele Likes höher, viele Kommentare. Oder Paris wird ja auch gern genommen. Was ihr vor uns als Beispiel hattet, immer so vorher, nachher, ne? Also so, das war die Straße vor 20 Jahren, 30 Jahren. Das ist die Straße heute am Ende. Also ist es genau der Punkt. Ich glaube, zeigt nochmal sehr eindrücklich. So, die Zeit rennt, ihr beiden. Die Zeit rennt. So, jetzt haben wir ganz viel, glaube ich, über Kommunikation gesprochen. Wir haben sicher nicht alles besprechen können. Eine Stunde ist halt immer sehr schnell rum. Aber die Kommunikation soll ja was bewirken. Ne? Wir wollen ja was bewirken. Nicht nur ihr beiden, sondern ich. Dafür gibt es den Podcast. Es soll was am Ende rumkommen. Was macht euch, gibt euch Hoffnung und Zuversicht, dass Kommunikation etwas bewirken kann? Oder woran macht ihr das fest? Gern beide. Also zweimal Optimismus ist eine super Abschlussfrage, würde ich sagen.
Ich muss da an Maren Ohner denken, die ist Neurowissenschaftlerin und Professorin in Köln und macht so die Schnittstelle zwischen eben Neuropsychologie und Medienwissenschaft. Finde ich eine ganz tolle Person. Und die hat mal bei einer Keynote gesagt, naja, wenn wir in der Kommunikation, wenn wir mit einem anderen Menschen reden, ne, die wir anstrengend finden, dann wollen wir manchmal am liebsten unser Gehirn aus dem Kopf nehmen und in deren Kopf stecken und einmal tauschen, würde uns auch helfen für diesen Perspektivwechsel.
Ja.
Aber es geht, stand jetzt noch nicht. Und die Kommunikation ist einfach der einzige Weg, um dieses Gehirn und das Herz dieses Menschen zu erreichen. Und da haben wir ganz viele Stellschrauben. Und dieses Bild ist bei mir geblieben. Und deshalb setze ich so auf Kommunikation, um Menschen zu erreichen.
Cool, vielleicht auch eher das Herz ansprechen, ja gar nicht den Kopf. Ne?
Ja, Maren Ohner ist nicht so ein Fan von Herz.
So,
das ist
okay,
irgendwie nur so eine Pumpe. Sie findet die Gehirne
spannend. Das ist das Glück, okay. Ertappt. Ja. Muss mal rausschneiden. So.
Ja. Und ich komme eigentlich aus jedem Workshop zuversichtlicher raus, ja. Weil ich finde wirklich, also Zuversicht entsteht durch Handeln. Ja, und gleichzeitig erwächst Handeln aus Zuversicht. Das hängt ganz eng miteinander zusammen. Und in diesen Workshops geht es ja darum, eben ins Tun zu kommen. Und was eben auch noch besonders motivierend ist, ist einfach, das in so einer Gruppe von Menschen zu erleben, die da ein gemeinsames Anliegen haben. Ja, und dass wir da gemeinsam handeln, das stärkt uns. Und das macht auch Stolz und das erzeugt so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ja? Und das motiviert wiederum, da wirklich dran zu bleiben. Und deswegen ist auch bei diesen Workshops geht es ja nicht nur darum, dass wir Kommunikation und Werkzeuge kennenlernen, sondern auch um die Vernetzung. Ne? Mhm. Das ist einfach auch ganz wichtig, dass da eine Gruppe entsteht und wächst und Gemeinschaft einfach eben uns da ja, weiter motivieren kann, dran zu bleiben. So. Und das wirkt.
Das kann ich verstehen. Und ich hoffe, mit der Folge erreichen wir noch mehr Leute und die Gruppe und die Bubble wächst wieder ein bisschen weiter. Es gibt sogar einen kleinen Werbeblock heute sozusagen. Das ist passiert eigentlich gar nicht, sonst mache ich nicht, ehrlicherweise. Aber den mache ich ganz bewusst, weil ich glaube, Kommunikation ist ja doch etwas komplexer, als was wir in einer Stunde schnell mal streifen können. Es gibt ein tolles Handbuch von klimafakten.de zum Thema Kommunikation über Klima sprechen. Kleiner Werbeblock. Das ist schon ein paar Tage älter, aber auch ist immer noch aktuell und kann ich nur empfehlen. Könnt ihr euch übrigens kostenlos runterladen, wer das bisher noch nicht getan hat. So, ich weiß, dass wir wahrscheinlich ungefähr noch 1000 Fragen offen haben. Das Problem habe ich immer. Aber es gibt ja die Möglichkeit, ich bin da ja frei, auch irgendwann eine zweite, dritte Folge zu machen. Schauen wir mal. Aber wir machen natürlich die 5x5 und zwar mit jedem von euch. Also immer sozusagen zusammen. Also einfach Kurze Antwort, kurze Ergänzung des Satzes aus eurer Perspektive. So, also die 5x5 mit Lea Grosse und Eva Södermann. Fangen wir mit dir an, Lea. Ich stehe für
respektvolle und gut durchdachte Kommunikation mit den Menschen, vor denen du am liebsten wegrennen würdest.
Auch spannend. Eva?
Ich stehe für einen zuversichtlichen Blick auf die Klimazukunft.
Sehr schön. Liebe Lea, Nachhaltigkeit heißt für dich?
Die Brille aufsetzen, mit der wir die jetzt unsichtbaren Gewinne sehen können.
Für mich heißt es, wenn wir unsere gängigen Narrative ganz selbstverständlich diese auch beinhalten, wie wichtig saubere Luft und Wasser ist, fruchtbare Böden, ein moderater Temperaturkorridor und Artenvielfalt für unser Leben und Überleben sind und nicht mehr nur noch auf das jährliche Wirtschaftswachstum als Maß aller Dinge gucken.
Bezüglich Nachhaltigkeit würde ich privat niemals.
Mit Markus Söder zu Abendessen, ehrlich gesagt.
Den hat er nicht.
Mich unterhalten, okay, aber nicht privat.
Herr Söder, da entgeht Ihnen was, definitiv.
Ich im Kreuzfahrtschiff Urlaub machen.
Ja, den hat man schon öfter. Sehr schön. Folgende Frage, Enrico, hast du uns noch nicht gestellt.
Welches Buch sollten alle Klimabewegten lesen?
Oh, da bin ich jetzt gespannt. Dann, wie ist die Antwort?
Hoffnung in der Dunkelheit von Rebecca Solnit kann ich allen empfehlen. Trägt mich durch dunkle Zeiten.
Sehr cool.
Okay. Ja, die Frage wäre, müssen wir eigentlich alle Menschen mitnehmen, um ehrgeizigen Klimaschutz umzusetzen? Und die Antwort wäre, nein, weil es ist nämlich so, da gibt es Untersuchungen dazu, es gibt eine ganz berühmte 3,5%-Regel von Politikwissenschaftlerinnen Erica Chenoweth und Mariah Steven. Die haben das erforscht, dass gewaltfreier ziviler Widerstand dann erfolgreich ist, wenn sich eben mindestens 3,5% der Bevölkerung aktiv beteiligen. Das ist gar nicht so viel. Andererseits für Deutschland sind 3 Millionen Menschen. Also so wenig ist es auch nicht, aber wir haben das bei den Fridays for Future ja durchaus erlebt. Also da waren es so 1,5 bis 2 Millionen, was dadurch in Bewegung gesetzt wird. Und dann braucht es noch so etwa bis zu ein Viertel der Bevölkerung, die auch inhaltlich von der Sache überzeugt sind und ihr Rückhalt geben. Und dann ist eine Art sozialer Kipppunkt erreicht und das ist machbar und das stimmt mich sehr zuversichtlich.
Ja, also wenn aus der Folge keiner optimistisch rausgeht, weiß ich das auch nicht ähnlicherweise. Oh, ich glaube ja sogar, die 3,5% sind erreicht. Deswegen bin ich der Optimist, dass der Zug rollt. Auch wenn das vielleicht sich anders anfühlt, aber der ist nicht mehr aufzuhalten. Ja, herzlichen Dank an euch beide. Ich nehme heute mit, also gute Klimakommunikation bedeutet nicht, Menschen mit immer neuen Zahlen zu versorgen, sondern es geht darum, Wahrnehmungslücken zu schließen, gemeinsame Werte sichtbar zu machen und Zukunftsbilder anzubieten. Ich habe da eine Menge vor mir, in denen wir gern leben wollen. Ihr habt gezeigt, wie wir alle zuversichtlicher und zum Schluss gab es ein richtig schönes Finale und wirkungsvoller kommunizieren können. Vielen, vielen Dank, liebe Lea Grosse. Vielen, vielen Dank, liebe Eva Södermann. Von der klimafakten.de Akademie will ich nochmal ganz bewusst betonen, für eure Einblicke, für die konkreten Werkzeuge und die Ermutigung, Kommunikation als echten Hebel für Veränderungen zu begreifen. Das war wieder 5 nach 12 und ich denke, wir haben bewiesen, Transformation gelingt nur durch Dialog. Hört weiter, abonniert den Podcast, Spotify, Apple Podcast oder Podigy, egal. Teilt eure Gedanken unter den Kommentaren oder auf LinkedIn, findet ihr uns auch. Lasst uns einfach gemeinschaftlich wirken, wie wir sprechen, entscheidend darüber, was wir tun. Bis zur nächsten Folge, 5 nach 12. Danke an euch beide.
Ganz herzlichen Dank auch an dich. Das ist so wichtig, dass du diesen Podcast machst.
Danke für die spannenden Fragen.
Bis bald.